Wir wollen uns auch heute Abend grüßen im Namen des Herrn und darauf achten und es in unseren Herzen festmachen, dass wir uns in seinem Namen zusammengefunden haben. Und dieses Bewusstsein, dass wir uns in seinem Namen zusammenfinden, hat immer diese wunderbare Verheißung, dass er in unserer Mitte ist. Und was könnte es Kostbareres geben, als dieses Bewusstsein, Gemeinschaft mit ihm zu haben? Wir haben das ja 6-mal gesungen, unser Bruder Willi hat es ja schon gesagt, juble mein Herze, ich habe den Heiland gefunden. Jesus will selber zur seligen Heimat dich bringen, zieh ich hier aus, bin ich bei ihm ja zu Haus, darf ihm dort ewiglich singen. Das passt so richtig in unser Thema, was wir heute Abend haben. Ich möchte heute Abend einmal versuchen, einen kurzen Überblick zu geben über das Kapitel 5, 6, 7 und 8 des Römerbriefes. Und wir haben ja gesagt, es ist in diesen 5 Kapiteln uns nun deutlich und klar gesagt, was es bedeutet, der aus dem Glauben Gerechte wird leben. Denn aus dem Glauben Gerechten haben wir gestern Abend kennengelernt, indem wir zusammenfassend aus dem 4. Kapitel dann den Abschluss hörten. Es ist aber nicht allein seinetwegen geschrieben, gemeint war Abraham, der Vater des Glaubens, der Vater aller Glaubenden, dass es ihm zugerechnet worden ist, sondern auch unseretwegen, denen es zugerechnet werden soll, die wir an den glauben, der Jesum unseren Herrn aus den Toten auferweckt hat, der unserer Übertretungen wegen dahingegeben und unserer Rechtfertigung wegen auferweckt worden ist. Wir haben gesehen, wie furchtbar in den Augen Gottes die Sünde ist und wie furchtbar auch der Zorn Gottes ist. Und ihr Lieben, das sollten wir nie vergessen, deshalb sage ich es auch heute Abend noch einmal. Epheser 2, Vers 8, aus Gnaden seid ihr errettet, mittels des Glaubens, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, auf dass sich keiner rühme. Wisst ihr, im Lauf der Zeit meinen wir Gläubigen nämlich doch auch durch unsere vermeintliche Leistung etwas bei Gott im Guthaben zu haben. Und das war ja die große Gefahr der Juden. Die Juden wollten Gott zwingen, er muss ihre Gerechtigkeit anerkennen. Sie wollten ihn zwingen, weil sie angeblich die Gebote gehalten haben, musste Gott sie rechtfertigen. Und Gott sagt, nein, da ist keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Sie werden alle nur aus Gnaden errettet. Und die Gnade wollten sie nicht haben. Und damit blieben sie unter dem Zorn Gottes, bis zu diesem Augenblick. Wir werden morgen hören, wie es dann mit den Israeliten weitergeht in der Verheißung. Wir haben jetzt im Kapitel 5, 6, 7 und 8 eine genaue und wunderbare Erklärung, was es heißt zu leben. Und zwar zu leben, nicht mehr unter dem Zorn, Kapitel 5, nicht mehr unter dem Gesetz, Kapitel 6, nicht mehr unter der Macht der Sünde, Kapitel 7, und nicht mehr unter der Gewalt des Todes. Lieben, das sind diese großen Verderbensmächte in unserer Zeit. Zorn Gottes als Realität. Wir können uns überhaupt nicht vorstellen, wie heilig Gott ist. Und auch wir als Kinder Gottes sollten immer wieder daran denken, was in der Offenbarung 4 steht. Die 4 lebendigen Wesen bedecken ihr Angesicht vor dem heiligen Gott, der auf dem Throne sitzt, und sagen Tag und Nacht, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Er ist der Absolute, er ist der Heilige. Nach Maleachi 3, Vers 6 ist in ihm keine Veränderung. Und deshalb war es wichtig, dass wir sehen, wie dieser heilige und ewige Gott uns in unserem adamitischen, verlorenen Zustand sieht. Nicht einer ist da, sie ermangeln alle die Herrlichkeit Gottes. Und jetzt geschieht das Wunder aller Wunder. Die Rechtfertigung aus dem Glauben. Es wird immer von der Gnade gesprochen. Es ist Gnade Gottes. Er will nicht den Tod des Sünders, sondern er will haben, dass wir leben durch echte Bekehrung und Buße. Gott will nicht, dass Menschen verloren gehen, sondern sie alle zur Errettung kommen. Gott will nicht den Tod des Sünders. Erst im 5. Kapitel gibt uns der Apostel Paulus jetzt eine Erklärung, was Gott bewogen hat, aus diesen verlorenen, dahingegebenen Menschen Gotteskinder zu machen. Und so lesen wir jetzt im 5. Kapitel die Zusammenfassung: Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir mittels des Glaubens auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen, und rühmen uns in der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Trübsale, da wir wissen, dass die Trübsal Ausharren bewirkt. Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung, die Hoffnung aber beschämt nicht. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Denn Christus ist, da wir noch kraftlos waren, zur bestimmten Zeit für Gottlose gestorben. Denn kaum wird jemand für einen Gerechten sterben, denn für den Gütigen möchte vielleicht jemand zu sterben wagen. Gott aber erweist seine Liebe gegen uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn errettet werden. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt worden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir vielmehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Nicht allein aber das, wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Ich lese noch dazu aus dem Ende dieses Kapitels: Das Gesetz aber kam daneben hinzu, damit die Übertretung überströmend werde. Wo aber die Sünde überströmend geworden ist, ist die Gnade noch überschwänglicher geworden, damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Jesus Christus, unserem Herrn. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit die Gnade überströme? Das sei ferne. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie sollten wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass wir, so viele auf Christus Jesus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? Wieder das Ende des 6. Kapitels. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber, ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Oder wisset ihr nicht, Brüder? Kapitel 7. Denn ich rede zu denen, die Gesetz kennen, dass das Gesetz über den Menschen herrscht, solange er lebt. Denn die verheiratete Frau ist durchs Gesetz an den Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann gestorben ist, so ist sie losgemacht von dem Gesetz des Mannes. So wird sie denn, während der Mann lebt, eine Ehebrecherin genannt, wenn sie eines anderen Mannes wird. Wenn aber der Mann gestorben ist, ist sie frei vom Gesetz, sodass sie keine Ehebrecherin ist, wenn sie eines anderen Mann wird. So seid auch ihr, meine Brüder, dem Gesetz getötet worden durch den Leib des Christus. Und wieder das Ende des Vers, des Kapitels. Ich, elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Ich danke Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. Also nun diene ich selbst mit dem Sinn Gottes Gesetz, mit dem Fleisch aber der Sünde Gesetz. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Und nun das bekannte Wort, Vers 31, was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der doch seines eigenen Sohnes nicht geschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist der Verdamme? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allem sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns scheiden wird, können wird von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. In allen diesen vier Kapiteln, 5, 6, 7 und 8, lesen wir immer am Ende durch Jesus Christus, unserem Herrn. Lieben, und das ist das Entscheidende, was der Apostel Paulus uns in diesen Kapiteln sagen will. Wir haben alles, alles nur in ihm. Der Apostel Paulus schreibt in seinen Versen, in seinen Briefen, 164 Mal, immer wieder in Christus, in ihm. In ihm seid ihr auferweckt. In ihm seid ihr jetzt schon versetzt in die himmlischen Örter. Mit ihm seid ihr gekreuzigt, mit ihm seid ihr begraben, mit ihm seid ihr auferweckt und mit ihm werdet ihr auch einmal verherrlicht werden. Das wollen wir uns gut merken. Unsere ganze Glückseligkeit, unsere Errettung haben wir nur in ihm. Und das fasst der Apostel Paulus ja nun noch einmal im 5. Kapitel zusammen. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unsere eigene Anstrengung. Nein, durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir mittels des Glaubens nun Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Und ihr Lieben, jetzt ist das Wunder geschehen und jetzt rühmen wir uns der Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Der natürliche Mensch, dem fehlte die Herrlichkeit. Da war keiner, der Gott verherrlichte. Da war keiner, der sagen konnte, in mir ist Gott. Und jetzt ist das Wunder geschehen. Das Wunder, wir haben es gestern gehört, dass er der Gnadenstuhl geworden ist und dass er sein Blut hineingetragen hat ins Allerheiligste. Und nach dem Hebräerbrief hat er eine ewige und vollkommene Erlösung erfunden. Ihr Lieben, die Erlösung Jesu Christi, die er am Kreuz von Golgatha für uns vollbracht hat, die ist vollkommen. Und jede gesetzliche Handhabung im Leben eines Gläubigen ist aus dem Grunde so verwerflich, weil sie nämlich zum Ausdruck bringt: Ich glaube nicht, dass Jesus Christus ein vollkommenes Werk vollbracht hat. Ich muss dieses Werk noch verbessern und noch vollenden. Und das ist die große Gefahr. In der großen Gefahr waren die Galater. In der großen Gefahr waren die Judaisten. Sie wollten noch etwas hinzufügen, während Gott deutlich und klar sagt: Aus Gnaden und aus Gnade allein. Jesus Christus und Jesus Christus allein. Liebe, wir kommen dabei nicht zu kurz. Oh nein, wer die Fülle in Jesus Christus hat, der hat wirklich alles. Und der hat auch etwas zu rühmen, ihr Lieben. Und das rühmt der Apostel Paulus. Aber im 5. Kapitel zeigt er uns nun, was Gott eigentlich bewogen hat, aus einem solchen in Sünden und in Übertretungen lebenden, gottlosen, gesetzlosen Geschöpf, wie wir es waren, tot in Sünden und in Übertretungen, unter dem Zorn Gottes stehend, was Gott bewogen hat, nun diese Rechtfertigung aus dem Glauben durch die Hingabe seines Sohnes zu bewirken. Und da gibt es nur eine Antwort: Es ist seine Liebe. Johannes sagt: Gott ist Liebe. Und daran ist erschienen die Liebe Gottes, dass er seinen Sohn sandte als eine Sühnung für unsere Sünden. Und nun könntest du natürlich fragen, lieber Bruder und liebe Schwester: Was hat Gott veranlasst, uns zu lieben? Erkläre uns die Liebe Gottes, damit wir sie besser verstehen. Ich kann euch nur sagen, für die Liebe Gottes gibt es schlechterdings keine Erklärung. Jeder Versuch eines Vergleiches, und mag es meinetwegen ein Vergleich mit der Mutterliebe sein, der ist von vornherein zum Scheitern verurteilt. Es gibt keinen Vergleich mit der Liebe Gottes. Sie ist das Wunder aller Wunder, dass Gott uns, die wir überhaupt nicht liebenswürdig und liebenswert waren, sondern hassend und einander hassend, dass er uns dennoch liebt. Und das ist das herrliche Evangelium. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und jetzt sagt der Apostel Paulus: Diese Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Und Gott hat diese Liebe erwiesen und bewiesen, dass er seine Liebe darin geoffenbart hat, dass er seinen Sohn gab, als wir noch Sünder waren. Wisst ihr, wir denken ja oft einmal, Gott kann doch mit uns so ganz zufrieden sein. Und wenn wir auf diese Welt schauen und auf die Kinder dieser Welt und auf die Kinder des Ungehorsams und auf die Kinder des Zorns, wie das Wort Gottes sagt, da könnten wir menschlich gesehen natürlich ganz gut abschneiden und sagen, an uns hat doch Gott seine Freude. Wir beten, wir kommen in die Versammlung, wir lieben den Herrn, wir tun etwas für ihn, hoffentlich stimmt es auch. Mit uns kann eigentlich doch Gott zufrieden sein. Aber lieben, der Apostel Paulus legt großen Wert darauf, dass das alles Gnade ist. Denn Jesus Christus ist für uns gestorben, als wir noch Sünder waren. Wir waren alles verlorene Söhne und verlorene Töchter. Und da war an uns überhaupt nichts, was Gott veranlasst hätte, uns in besonderer Weise herauszulieben. Und deshalb können wir die Liebe Gottes gar nicht erklären. Aber das eine können wir tun. Wir können sie im Glauben annehmen. Und ihr Lieben, mehr konnte Gott nicht tun, als seine Liebe offenbaren. Wisst ihr, wir reden ja oft einmal von Liebe. Das Wort Liebe ist ein geflügeltes Wort. Es ist im Grunde genommen das ganze Anliegen Gottes, die Liebe. Lesen wir einmal das Hohelied der Liebe in 1. Korinther 13. Da sagt uns das Wort Gottes, du kannst deinen Leib hingeben und brennen. Du kannst mit Engelszungen reden. Du kannst alle Erkenntnis haben, die es überhaupt gibt. Und hätten der Liebe nicht, dann wären wir nichts. So ist, sagt das Wort Gottes, die Liebe letzten Endes die Erfüllung des Gesetzes. Das lesen wir dann in Römer 13. Die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Und diese Liebe hat uns Gott geoffenbart und gezeigt, indem er seinen Sohn für uns gab, als wir noch Sünder, als wir noch Verlorene waren. Aber daraus zieht natürlich dann der Apostel Paulus für uns einen wunderbaren Schluss, indem er sagt, wenn Gott euch so geliebt hat und sein Blut für euch vergossen hat, und der Herr Jesus selber sagt ja, eine größere Liebe hat niemand, als dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Und das hat er getan. Er hat sein Leben für uns dahin gegeben. Das ist der absolute Höhepunkt der Liebe. Das Opfer seines Lebens. So sehen wir, dass Gott das Beste, was er hatte, hingab, seinen Sohn. Und dass Herr Jesus das Beste, was er hatte, hingab, sein Leben, sein Blut für uns. Und diese Liebe Gottes ist nun ausgegossen in unsere Herzen. Und nun sagt der Apostel Paulus, wenn Gott das schon getan hat, als wir noch ferne waren, wie viel mehr wird jetzt seine Liebe uns bewahren vor dem kommenden Zorn? Denn der Zorn Gottes kommt. Nur sind wir nicht mehr unter seinem Zorn. Wir sind vom Tode schon jetzt zum Leben hindurchgedrungen. Lieben, und wenn uns das einmal klar ist, was uns das bedeutet, das ist nicht ein bisschen Religiosität, das ist nicht ein bisschen Frömmigkeit, sondern das ist tatsächlich das Herrlichste, was es gibt. Und wir dürfen wirklich jubeln, denn wir haben den Heiland gefunden. Wir haben den gefunden, der uns nicht mehr ins Gericht bringt, sondern der uns verherrlichen wird und uns zu sich nehmen wird. Wir werden ihn einmal schauen, wie er ist. Und deshalb rühmt der Apostel Paulus nicht nur die Herrlichkeit Gottes, sondern er rühmt auch die Drangsale. Denn diese Drangsale haben ihn in besonderer Weise zu dieser Hoffnung gebracht. Und ihr Lieben, das wissen wir selber aus eigener Erfahrung. Wir sind dem Herrn oft näher in Not und in Sorge als in einem guten und wohlgefälligen Leben. Und ich befürchte manchmal, dass wenn es uns hier so gut geht, wir dadurch nicht so in die Nähe des Herrn kommen. Aber das muss nicht sein. Aber erfahrungsgemäß ist es so, dass Drangsalszeit uns in das Ausharren führt, in Drangsal führt, aber diese Drangsal vielmehr Hoffnung in uns wirkt. Wir wollen deshalb nicht den Märtyrerkomplex bekommen, aber wir wollen das eine erkennen. Wir wollen uns durch die Güte Gottes zur Buße leiten lassen und nicht durch Weltförmigkeit und Weltliebe von ihm uns trennen lassen. Lieben, ich habe schon mit vielen russlanddeutschen Aussiedlern gesprochen, die gesagt haben, wenn wir gewusst hätten, wie gefährlich die Verführung hier in der Bundesrepublik ist, hätten wir es doch überlegt, ob wir nicht lieber drüben in der Drangsalszeit geblieben wären. Und ich habe einmal einen Bruder in Funkstadt reden hören. Ich war dort eingeladen zu einem Dienst, da waren etwa 800 oder 1000 Geschwister da. Da stand der Bruder auf. Ich fand das an sich etwas sehr forsch, aber die Geschwister sind ja manches gewöhnt. Da sagte er: Brüder und Schwestern, ich sehe heute Morgen eine ganze Reihe von Stühlen, die nicht besetzt sind. Das hat es in Russland nicht gegeben. Ihr fangt schon an, weltförmig zu sein. Wo sind Sie, wenn am Sonntagmorgen die Gemeinde zusammenkommt, um Lob und Dank darzubringen, dass leere Stühle sind? Ich war an für sich über diese deutliche Sprache etwas erschüttert. Wir sind ja nicht gewöhnt, in dieser Weise mit unseren Geschwistern zu reden. Aber dieser Bruder hatte im Grunde genommen recht. Ihr Lieben, je besser es uns geht, je mehr bleiben oft die Stühle frei. Und wo sind dann unsere Geschwister? Wo sind sie? Was gibt es denn Wichtigeres in der Welt noch am Sonntagmorgen und am Mittwochabend in der Bibelstunde, als zum Lob und zum Dank und zur Anbetung zusammenzukommen? Aber es ist die wunderbare Liebe Gottes. Und diese Liebe Gottes, die dürfen wir hier sehen, und wir rühmen uns Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Wir sind freigemacht von dem Zorn Gottes und stehen jetzt unter seiner Gnade. Aber ich sage es noch einmal, es ist unverdiente Gnade. Und ihr Lieben, diese Liebe Gottes, die treibt uns im Grunde genommen auch wieder zu ihm. Es ist nur die Liebe Gottes, die uns überführt, ihn wieder zu lieben. Johannes sagt, er hat uns zuerst geliebt. Lasset uns ihn lieben. Und in Johannes 15 sagt der Herr zu seinen Jüngern, nicht ihr habt mich auserwählt, sondern ich habe euch auserwählt, auf dass ihr hingehet und Frucht bringet. Bleibet in meiner Liebe, wie ich in der Liebe des Vaters geblieben bin. Im Grunde genommen wird von uns keine neue Anstrengung verlangt. Es wird von uns nicht verlangt, dass wir uns jetzt wieder unter ein gesetzliches Joch stellen sollen. Das Wort Gottes verlangt sogar noch nicht einmal, dass wir in besonderer Weise uns anstrengen sollen. Versteht mich da nicht verkehrt, sondern das Wort Gottes sagt nur, wir sollen in dem bleiben, was uns der Herr erworben hat. Und da ist es das Gefährlichste, dass wir uns mit anderen vergleichen und sagen, ich bin zwar auch nicht in Ordnung, aber wenn ich mir den und den anschaue, der ist ja noch lauer als ich, also kann ich im Grunde genommen so, wie ich bin, bleiben. Und das ist das Gefährliche. Wisst ihr, die Pharisäer und die Schriftgelehrten, das waren gar keine solche böse Menschen, wie sie als oft einmal dargestellt werden. Die gingen wirklich in die Synagoge und die versuchten wirklich das Gesetz zu halten. Und die gaben auch wirklich Almosen. Aber wisst ihr, was das alles war? Es ist so wie in einer mathematischen Gleichung. Da kann viel Positives in einer Klammer sein. Aber wenn vor der Klammer ein Minus steht, dann werden alle Werte in dieser Klammer zu negativ werden. Und so war es bei den Juden und Pharisäern. Die hatten viel Gutes aufzuweisen. Aber alles wurde negativ, weil sie das als ihr eigenen Verdienst ansahen. Sie sahen, ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin wie dieser andere. Und das ist das Gefährliche. Wer ist unser Maßstab? Der andere zu unserer Seite? Nein, wir selber auch nicht. Der Maßstab ist das Wort Gottes. Und wenn wir uns am Maßstabe Gottes messen, werden wir uns nie mehr selber rühmen. 1. Petrus 4, Vers 11, auf dass in allem Gott verherrlicht werde. Durch Jesus Christus, ihm sei die Herrlichkeit. Und wer sich rühme, der rühme sich des Herrn. Da ist aller Selbstruhm ausgeschlossen. Und ein Kind Gottes, was im Glauben steht und die biblischen Dinge wirklich kennt und ernst nimmt, der weiß ganz genau, aus Gnaden. Und das schreibt er nun auch der Apostel zum Schluss. Das Gesetz aber kam nebenein, damit die Übertretung überströmend werde. Wo aber die Sünde überströmend geworden ist, ist die Gnade noch überschwänglicher geworden, damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tode, so auch die Gnade herrsche durch die Gerechtigkeit zum ewigen Leben durch Jesus Christus, unserem Herrn. Und jetzt müssen wir einmal uns denken, dass der Apostel Paulus den Brief geschrieben hat an diese Judenchristen auch in Rom. Und jetzt gibt er immer gleich die Antwort, die er von seinen Juden. Und da spricht er gewissermaßen mit einem, ich möchte einmal sagen, anonymen Gesprächspartner. Er versetzt sich also in den Gedankengang seiner Briefempfänger und weiß jetzt ganz genau, jetzt reagieren sie aufgrund meiner Aussage so. Und deshalb gibt er ihnen gleich die Antwort. Und diese Antwort heißt, und das kommt immer wieder im Römerbrief in diesen Abständen vor, was sollen wir nun sagen? Und da war es ganz natürlich, dass die Gläubigen in Rom gesagt haben, wenn also durch die Sünde die Gnade überströmender wird, dann können wir ja sündigen. Dann wird ja durch das, dass wir sündigen, die Gnade immer noch überströmender werden. Also lasst uns lustig drauf lossündigen, damit die Gnade offenbar werde. Das ist das listige Herz. Aber was sagt er? Was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit die Gnade überströme? Das sei ferne. Dieser Gedanke ist nicht richtig. Dieser Gedanke ist menschlich, nach unserem Fleisch logisch. Aber er ist nicht biblisch. Das sei ferne, wie wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie sollten wir noch in ihr leben? Und dann sagt er, dass wir ja durch die Taufe mit Christus begraben sind. Ihr Lieben, ich kann jetzt nicht über die Taufe sprechen, aber hier sehen wir, dass die Taufe nach den Gedanken Gottes und nach dem Neuen Testament nicht eine Besprengung mit einigen Tropfen Wasser ist. Denn das ist keine Beerdigung. Das ist kein Grab. Nein, die Bibel sagt, wir sind mit Christus gestorben. Und wir sind mit Christus begraben. Und das Wasserbad ist für uns, dem alten Menschen, das Grab. Und deshalb muss der Mensch tatsächlich ganz hineingetaucht werden. Und obwohl ich nicht irgendwie ein Gesetzesfanatiker bin oder einer bin, der nun übertrieben genau ist, aber bei der Taufe achte ich darauf, dass der Täufling tatsächlich untergetaucht wird. Ihr Lieben, ein guter Totengräber, der sagt auch nicht, wenn auch die Hand noch rausguckt, das macht nichts aus. Oh, der würde erstens mal vom Staat angezeigt werden, weil das nicht in Ordnung ist. Nein, ein Toter muss tatsächlich total begraben werden. Und so muss der Täufling nach den Gedanken Gottes ganz untergetaucht werden. Das ist die biblische Taufe. Und er bringt damit zum Ausdruck, dem alten Menschen gestorben, um dann mit Christus auferweckt zu werden. Und das sagt der Apostel Paulus, in der Neuheit des Lebens. Lieben, denken wir noch daran, was wir dem Herrn Jesus in der Taufe versprochen haben. Ich wurde im Mai 1948 getauft. Es kamen manche zu mir und haben gesagt, bist du ein Wiedertäufer? Ich habe gesagt, wie meinst du denn das? Du bist doch als Kind getauft. Habe ich gesagt, ja, als Kind bin ich besprengt. Aber das war keine echte biblische Taufe. Ich lasse mir das nicht nachsagen, dass ich ein Wiedertäufer bin. Ich habe jetzt, nachdem ich zum Glauben gekommen bin, nach Markus 16, Vers 16 gehandelt, wer da glaubt und getauft wird. Und das ist die biblische Taufe. Die kann allerdings nur einmal erfolgen. Man kann nur einmal biblisch richtig getauft werden. Aber man bringt dadurch zum Ausdruck, ich bin mit Christus gestorben und mit ihm begraben, aber jetzt auch mit ihm auferweckt. Das haben wir alles in ihm. Und nun zeigt uns der Apostel Paulus im 6. Kapitel deutlich und klar, was es bedeutet, freigemacht zu sein von dem Gesetz und von der Gewalt der Sünde. Und hier muss ich noch einmal um Verständnis ganz kurz andeuten, was das bedeutet. Ich habe schon einmal von der alten Natur des Menschen gesprochen. Der Ungläubige, wir alle waren im Grunde genommen in der natürlichen Richtung der adamitischen Natur. So sagt er es ja in Kapitel 5. Adam führt alle ohne jede Ausnahme zum Tode, weil sie alle gesündigt haben. Das ist die adamitische Linie, die führt er in Kapitel 5 noch einmal deutlich aus. In Adam geboren sein heißt in der Sünde geboren sein. Der Lohn der Sünde aber ist der Tod. Und nach dem Tod, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben und danach das Gericht. Ihr Lieben, das ist die unweigerliche Richtung des natürlichen Menschen. So waren wir alle. Und jetzt sind wir nicht mehr im Tode, im Gericht, in Adam, sondern jetzt sind wir in Christus. Und jetzt gilt diese Linie nicht mehr. Jetzt sind wir in der Lebenslinie. Und in Kolosser 1 sagt uns das Wort Gottes, Jesus Christus ist der Anfang einer neuen Menschheit. Jesus Christus ist der erste Mensch, der wahre Mensch Jesus Christus. Er ist auch immer Gottes Sohn geblieben, das ist das Geheimnis. Wahrer Mensch und wahrer Gott. Er ist der erste Mensch nach den Gedanken Gottes. Ohne Sünde. Vollkommen gemacht. Deshalb konnte er auch nur das Opfer bringen. Um uns zu erlösen, musste Menschenblut fließen. Er musste sein Blut hineintragen ins Allerheiligste. Und nur Menschenblut konnte Menschen erretten. Tierblut kann keine Menschen erretten. Aber nicht mein Blut könnte den Menschen erretten. Kannst du den Bruder erlösen, sagt schon der Psalmist. Unser Blut wäre nicht in der Lage gewesen, Opfer zu bringen, weil es sündig war und sündig ist. Es konnte nur das Blut eines vollkommenen, sündlosen Lammes, siehe das Lamm Gottes, was der Welt Sünde trägt, dieses Werk tun. Aber weil er es getan hat, sind wir nun freigemacht von der Macht und von dem Gesetz der Sünde. Und jetzt führt er ganz konsequent natürlich aus, freigemacht aber von der Sünde, seid ihr jetzt Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Jetzt habt ihr euch ihm hingegeben. Und das ist jetzt die Frage in unserem Leben. Ist das wirklich so? Haben wir uns ihm hingegeben? Oder leben wir noch in der Sklaverei der Sünde? Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Freigemacht von der Sünde. Wir sind jetzt Menschen mit zwei Naturen. Der natürliche Mensch hat nur eine Natur und wir haben jetzt zwei Naturen. Die Natur des Fleisches ist noch nicht gestorben, ihr Lieben. Es heißt, wir sollen der Sünde uns für gestorben halten. Aber du kannst noch sündigen. Und leider tun wir es auch noch. Ich habe es vorgestern einem Bruder kurz erklärt. Sünde im Leben des Gläubigen ist nicht normal. Sünde des Gläubigen ist auch nicht erlaubt. Es gibt keine Stelle in der Heiligen Schrift, die uns berechtigt, uns auf das Fleisch zu berufen, indem wir sagen, wir sind noch im Fleische und deshalb dürfen wir noch sündigen. Die Schrift sagt, ihr seid nicht mehr im Fleische, ihr sollt im Geiste sein. Wandelt im Geiste, so werdet ihr die Lüste des Fleisches nicht vollbringen. Wir stehen nicht mehr unter der Macht der Sünde. Satan kann dich und darf dich nicht mehr zwingen zu sündigen. Deshalb ist Sünde ein Betriebsunfall, sage ich oft einmal. Ich war ja 20 Jahre bei Bosch als Ingenieur tätig. Da hatten wir immer wieder Belehrung. Betriebsunfälle müssen unter allen Umständen vermieden werden. Erstens einmal gefährden sie die Gesundheit der Mitarbeiter. Zweitens kosten sie viel Geld. Sünde ist im Leben der Gläubigen Betriebsunfall. Der darf nicht sein, der darf auch nicht in irgendeiner Weise gefördert werden, aber er kommt trotzdem immer wieder vor. Gab kein Jahr ohne Betriebsunfall in einem großen Betrieb. Lieben, so ist auch die Sünde in deinem Leben Betriebsunfall. Der darf nicht sein, der soll nicht sein, aber es kommt immer einmal wieder vor. Das ist die Realität. Aber obwohl das Fleisch noch in uns ist, ist nicht mehr die Macht der Sünde in uns. Das ist der Unterschied zwischen dem Gläubigen und dem Ungläubigen. Einem Ungläubigen zu sagen, du darfst nicht mehr sündigen, ist völlig unmöglich. Woher soll er denn die Kraft haben? Er kennt ja nur die Kraft des Fleisches. Und die Kraft des Fleisches ist immer Sünde. Aber wir haben jetzt ausgegossen in unsere Herzen die Liebe Gottes und den Heiligen Geist in uns. Und jetzt brauchen wir nicht mehr zu sündigen und sollen auch nicht mehr sündigen. Und jetzt sagt uns das Wort Gottes, und wenn wir trotzdem einmal wieder gefallen sind, dann haben wir einen Fürsprecher beim Vater. Wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Ihr Lieben, und deshalb soll das Leben eines Gläubigen, es kann er jetzt nicht vollkommen sein, wir sind doch keine Perfektionisten, aber Sünde hat keinen Platz mehr in unserem Leben. Und wenn wir trotzdem einmal wieder gesündigt haben, in Worten, in Werken, in Gedanken, dann lasst uns sofort zum Herrn zurückkehren und sagen, ich bekenne dir meine Schuld, und dann ist sie vergeben. Das ist das Geheimnis des neuen Lebens. Wir sind nicht mehr Sklaven der Sünde, sondern wir sind Sklaven der Gerechtigkeit Gottes. Und ihm sollen wir uns hingeben. Und je mehr wir uns ihm hingeben, je mehr wir die Kraft des Heiligen Geistes für uns in Anspruch nehmen, je weniger kann die Sünde in uns herrschen. Wandelt im Geiste, dann wird euch die Kraft des Fleisches nicht mehr überwinden. Das ist das Geheimnis. Der Herr kann uns bewahren und der Herr wird uns auch bewahren. Und das ist das Wunderbare. Wir sind frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und wir sind auch frei gemacht von dem anklagenden Gesetz. Es steht jetzt nicht mehr eine Anklageschrift gegen uns. In Kolosser 2 sagt der Apostel Paulus den Kolossern, Jesus Christus hat die Anklageschrift gegen uns. Und das ist das Gesetz. Das Gesetz sagt, du musst, du sollst. Und dann stellen wir fest, Anklage. Wir haben es nicht gehalten. Und jetzt stehen wir nicht mehr unter diesem anklagenden Gesetz. Warum? Weil der Herr Jesus diese Anklageschrift gegen uns hinaufgetragen hat ans Fluchholz. Dort hat Gott die Anklageschrift, die gegen uns war, ans Kreuz genagelt. Liebe, ich kann verstehen, dass vor allen Dingen in der DDR, aber auch in der Bundesrepublik, etliche tausend nachts nicht mehr richtig schlafen können, weil sie immer sagen, wenn sie meine Stasi-Akte finden und durcharbeiten, dann wird offenbar, dass ich jahrzehntelang mit diesen Burschen zusammengearbeitet habe. Das ist die Anklageschrift. Und ihr Lieben, wenn Jesus Christus nicht gekommen wäre, würde ich immer in der Angst leben, Gott wird einmal meine Akte öffnen und mich zur Verantwortung ziehen ohne Anschauen der Person für jede Sünde. Und wenn ich das Blut Jesu Christi mich reingewaschen hätte von dieser Anklageschrift, wenn Jesus Christus diese Anklageschrift nicht mit hinaufgenommen hätte ans Kreuz, dann würde ich das erfüllen, was hier geschrieben steht. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Gott sei Dank kommt dann ein Gedankenstrich. Die Gabe Gottes aber, die Gnadengabe Gottes aber, ewiges Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist die herrliche Botschaft. Keine Anklage mehr, kein Gesetz mehr. Der Apostel Paulus bringt ja hier einen interessanten Vergleich. Er sagt, die verheiratete Frau ist durch das Gesetz an den Mann gebunden. Verstehen wir doch recht gut. Wer verheiratet ist, ist gebunden. Er kann nicht mehr machen, was er will. Wenn er eine andere Frau nimmt, dann ist er ein Ehebrecher. Oder sie ist eine Ehebrecherin. Und Ehebrecher und Ehebrecherinnen wird Gott richten. Oh, glaub nur nicht, dass man heute machen kann, was man will. Ihr Lieben, Gott schaut nicht lange zu, ob man Kinder ermordet im Mutterleib. Gott schaut nicht immer zu, wenn man die Ehe bricht und in freier Liebe hurt und alles Mögliche tut. Die Menschen glauben nur nicht, dass der Zorn Gottes Realität ist. Die sagen, erstens mal machen es alle und zweitens sind unsere Gesetze so, dass es erlaubt ist. Man darf ja zusammen wohnen, ohne verheiratet zu sein. Man kann Kinder umbringen. Das ist nach dem heutigen Paragraph 218 zwar noch verboten, aber es wird nicht mehr verfolgt und bestraft. Auch das ist schon ein absoluter Niedergang. Das hat es früher überhaupt noch nicht gegeben. Früher waren Gesetze da und wer die Gesetze übertreten hat, der wurde bestraft. Aber heute gibt es Gesetze, die da zwar manches verbieten, aber es wird nicht mehr bestraft. Gotteslästerung wird nicht mehr bestraft. Homosexualität wird nicht mehr bestraft. Hurerei, Kubelei wird nicht mehr bestraft. Man setzt sich einfach über die Gebote weg und dir denkt, Gott lässt sich das alles gefallen. Man sagt, es gibt ihn ja auch gar nicht, deshalb kann er ja auch gar nicht zornig werden. Oh, ihr Lieben, die Leute werden sich einmal wundern. Gott wird sie einmal zur Rechenschaft ziehen, ohne Anschauen der Person. Das eine dürfen die Menschen allerdings wissen. Sie werden gerecht beurteilt. Für das, was jetzt in Sambia oder in Uganda oder in Uganda da in Afrika geschieht oder auch was in Jugoslawien geschieht, dafür wird er mich zum Beispiel nicht zur Verantwortung ziehen. Da kann ich ja nichts dafür. Aber er wird ohne Anschauen der Person jeden beurteilen, wenn er nicht unter der Gnade steht, sondern unter dem Zorn. Und es ist furchtbar. Ihr Lieben, das wollen wir einmal deutlich und klar sehen. Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und wir haben eine völlige falsche Vorstellung von dem Lamme oft einmal. Lest einmal in der Offenbarung, was vom Zorn des Lammes gesprochen wird. Und lest einmal, wie der Zorn des Lammes sich auf die gottlose Menschen auswirken wird. Und deshalb sollten wir dankbar sein, und erkennen, wir stehen nicht mehr unter der Anklageschrift des Gesetzes. Aber nun kommt das Herrlichste. Der Apostel Paulus sagt im 8. Kapitel, also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat uns frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Seht ihr, auch der Tod, der letzte Feind des Menschen, ist durch Jesus Christus überwunden. Jesus Christus ist kein Religionsstifter, ihr Lieben. Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Und Gott hat jedem den Beweis davon gegeben, dass er ihn aus den Toten auferweckt hat. Kein Religionsstifter kann sagen, ich bin aus den Toten auferstanden. Aber Jesus Christus ist auferstanden. Und wir lesen in Römer 8, Vers 11 dieses wunderbare Wort. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Lieben, das muss ich in der Evangelisation immer wieder sagen. Es geht nicht um Religiosität. Es geht nicht um ein bisschen Verbessern und Aufpolieren auch des gut gemeinten Christlichen, sondern es hilft nur eine Wiedergeburt. Ihr müsstet von Neuem geboren werden, sonst könnt ihr nicht in das Reich Gottes hineinkommen, sagt der Herr Jesus dem frommsten Israeliten, den es gibt, dem aufrichtigsten, den es gab, Nikodemus. Nikodemus, du musst von Neuem geboren werden, sonst kannst du das Reich Gottes noch nicht einmal sehen, geschweige denn hineinkommen. Ihr Lieben, wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Aber Römer 8 sagt auch, sein Geist gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind. Mein lieber Freund, Hörer, hast du das Zeugnis des Heiligen Geistes in dir? Bezeugt er dir die Gotteskindschaft? Das nennen wir Heilsgewissheit. Ihr Lieben, der Geist Gottes bezeugt mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und Gottes Kinder gehen nicht mehr verloren. Ein Gotteskind kann nie mehr ein Kind des Teufels und ein Kind des Zornes werden. Sonst wäre nämlich Satan stärker als Gott. Niemand wird sie aus meiner Hand rauben, denn der, der sie mir gegeben hat, der Vater, ist stärker als alles. Aber ihr Lieben, das gilt nur für die, die den Geist Gottes haben. Es gibt sehr viele in der Gemeinde, die bilden sich das vielleicht ein. Es gibt sehr viele, die haben vielleicht einmal eine Erweckung erlebt, aber noch nie zur Wiedergeburt gekommen. Deshalb kann man nicht sagen, alle, die das Zeugnis Herr, Herr haben, sind errettet. Der Herr sagte einmal, ihr nennt mich Herr, Herr, aber ihr tut nicht, was ich sage. Nicht das Herr, Herr sagen, nicht alleine das Lippenbekenntnis, sondern der Herr sagt, wenn ihr mich liebet, dann haltet meine Gebote. Das deutliche Zeichen der Liebe zum Herrn ist das Halten seines Wortes und seiner Gebote. Nicht die Gesetze vom Sinai, aber seine Gebote. Und seine Gebote, sagt Johannes, sind nicht schwer. Eins zu sein mit ihm, in ihm zu bleiben, bedeutet teilzuhaben auch an der Auferstehung. Der Jesus sagt in Johannes 11, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn sein Leib stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Und dann fragte die Martha, glaubst du das? Die Martha hatte auch einen Auferstehungsglauben. Sie sagte auch, Herr, ich weiß, dass wir einmal alle auferstehen werden. Der sagt, nein, nein, nicht so, wie du das meinst aus der jüdischen Tradition. Ich, Martha, ich bin die Auferstehung. In meiner Person wirst du leben, wenn du glaubst. Und damit hat der Herr den Tod überwunden. Er ist der Sieger von Golgatha. Er hat uns nicht nur frei gemacht von dem Zorn Gottes. Er hat uns nicht nur frei gemacht von der Macht der Sünde. Er hat uns nicht nur frei gemacht vom Gesetz, sondern er hat uns auch frei gemacht vom Tode. Nun wirst du sagen, ja, dann sterben wir nicht mehr. Im Grunde genommen sterben wir nicht mehr, nein. Für uns ist der Tod Gewinn, sagt der Apostel Paulus. Sterben ist Gewinn. Ich wünschte, abgeschieden und bei Christus zu sein. Natürlich ist das Ablegen der irdischen Hütte, und das ist eben die Folge der Sünde. Wir haben in diesem Leibe, in diesem Fleische haben wir gesündigt. Und deshalb wird dieser Leib sterben müssen. Aber es ist nur das Ablegen der irdischen Hütte. Es ist das Überkleidetwerden mit einem Herrlichkeitsleib, von dem wir keine Vorstellung haben. Etwas wird uns in 1. Korinther 15 gesagt, von dem herrlichen Auferstehungskapitel. Wir werden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit umgestaltet werden in sein Bild. Ihr Lieben, wir erwarten nicht die Katastrophe in dieser Welt, sondern wir erwarten unseren Herrn. Und er kann sehr bald kommen. Wir sollten Augenblick für Augenblick mit seinem Kommen in der Entrückung rechnen. Der Apostel Paulus sagte schon, ich wünschte eigentlich nicht entkleidet zu werden, sondern überkleidet. Und er sagt im 1. Korinther 15, 51 und 52, ich sage euch ein Geheimnis, es werden nicht alle entkleidet werden. Es gibt eine letzte Generation, die nicht mehr sterben wird, sondern die überkleidet werden wird in der Entrückung. Vielleicht, ich sage vielleicht, gehören wir dazu. Aber ihr Lieben, wenn es dem Herrn wohlgefällt, mich meinetwegen morgen, übermorgen oder in einem Jahr oder in 5 Jahren oder in 10 Jahren, ich weiß es nicht, abzuberufen, dann darf ich wissen, ich bin im selben Augenblick, wo ich hier die Augen zumache und mein Herz aufgehört zu schlagen, bei ihm. Sterben ist mein Gewinn. Man sagt ja oft einmal, das ist ein Sprichwort für die Totengräber, da stimmt es ja auch. Für ihn ist ja auch Sterben Gewinn, er macht sein Geschäft daraus. Nein, aber der Apostel Paulus sagt, es wäre gut, abzuscheiden und bei Christus zu sein. Aber ich bleibe noch hier um euretwillen. Jesus Christus hat den Stachel des Todes und den Stachel der Sünde weggenommen. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch Jesus Christus, unserem Herrn. Und so klingt das wunderbare Kapitel aus, in dem wir wissen, wir sind überzeugt, sagt der Apostel Paulus. Und ihr Lieben, bist du das auch? Kannst du das auch mit dem Apostel Paulus sagen? Er sagt, denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gewalten, Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Höhe noch Tiefe noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist unsere Hoffnung. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann dann wider uns sein? Eine herrliche Botschaft. Wir sind befreit von den Verderbensmächten der Sünde. Eines steht allerdings noch aus nach Römer 8. Wir seufzen heute noch mit der Schöpfung unter dem, was vom alten Fleische an uns und in uns ist. Aber auch das wird einmal hinweggetan sein werden, wenn wir den Herrlichkeitsleib haben, wenn wir ihm entgegengerückt werden oder wenn wir durch das Ablegen der Hütte bei ihm sein werden. Was sagt der Apostel Paulus in Kolosser 3? Trachtet nach dem, was droben ist, wo der Christus ist, und nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn unser Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Und wenn er einmal offenbart werden wird in seiner Herrlichkeit, dann werdet auch ihr offenbar werden mit ihm. Und Johannes sagt, und wir werden ihn schauen, wie er ist. Und wer diese Hoffnung hat, der reinigt sich selbst. Ihr Lieben, das ist immer wieder die Verantwortung, von der wir am letzten Abend noch in besonderer Weise hören werden. Man kann kein Kind Gottes sein und in der Welt leben, denn die Liebe zur Welt ist Feindschaft gegen Gott. Das ist jetzt kein Gesetz, sondern das ist das Gesetz, ganz einfach, der Liebe Gottes. Das ist die Gesetzmäßigkeit Gottes. Man kann nicht Gott lieben und die Welt. Man kann nicht den Mammon lieben und Gott. Man kann nicht die Sünde lieben und die Heiligkeit Gottes. Hier gilt es, eine Entscheidung zu treffen. Und das Allerbeste ist, wenn wir uns ganz und gar auf ihn verlassen und in ihm bleiben. Bleibet in mir und ich bleibe in euch. Das ist das wunderbare Angebot. Der Herr sagt, nehmet doch auf euch mein Joch. Und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Dann werdet ihr Ruhe finden in euren Seelen. O ihr Lieben, der Herr legt uns kein Joch mehr auf, kein Gesetz mehr auf, keine Last mehr auf. Er sagt, komm zu mir, ich nehme dir alles ab, ich habe dir alles vergeben. Nehme meine Liebe in dir auf und bleibe in meiner Liebe, dann wirst du herrliche Erfahrungen machen mit mir. Dann wird auch die Sünde nicht mehr herrschen in deinem Leibe. Schenke der Herr doch, dass wir das erkennen, in welchen Zustand wir gekommen sind. Und dann lasst uns danken dafür, dass wir nicht mehr uns selbst leben, sondern dem,
der für uns gestorben ist. Und er sei gelobt und gepriesen, auch an diesem Abend.
Amen.